Hallo und herzlich willkommen bei Kinderleicht. Kinder leicht auf Augenhöhe begleiten. Dein Podcast für mehr Verbindung und Verständnis für dich und dein Kind. Wir sind Nadine Arndt, Fachkraft für Frühpädagogik und Dozentin für angehende Tagesmütter und Helen Aurelius, Hebamme und psychologische Beraterin für Mütter. Wie schön, dass du hier bist.
Hallo, hier sind Helen
und Nadine, hallo.
Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser wichtigen Folge, nämlich dem Thema Konflikte unter Geschwistern friedvoll lösen und dem Geschwisterthema an sich. Und das war wirklich ein Thema, was ihr euch am meisten gewünscht habt. Von allen Themen, die wir ja erfragt haben oder die ihr geantwortet habt, was euch gerade auf der Seele liegt oder was am häufigsten einfach vorkommt. Und genau dieses Geschwisterthema begleitet mich als Hebamme ja schon ganz früh sozusagen. Beim Geschwisterwerden tatsächlich schon in der Schwangerschaft kann es ein Thema sein und spätestens im Wochenbett, wenn dann vielen Kindern einfach so ganz real klar wird, dass da jetzt dieses Baby ist, was dann auch nicht mehr geht. Also das ist ja für so ganz kleine Kinder mit 1,5 oder 2 auch noch schwer zu begreifen, dass es eben keine Puppe ist, sondern ein tatsächliches Baby, was sich bewegt, was Bedürfnisse hat. Und es lernt dann erst so richtig zu begreifen, wenn eben das neue Baby in der Familie geboren ist, was das eigentlich wirklich bedeutet und was es für Konsequenzen hat. Und spätestens dann würde ich sagen, sind wir als Mütter konfrontiert mit, auffälligem Verhalten von dem größeren Geschwisterkind, wo einfach sich vielleicht manchmal Nöte zeigen, dass das größere Geschwisterkind wirklich ein liebevolles und verständnisvolles Herz und eine enge Begleitung da braucht, auch zu benennen, was denn da eigentlich gerade los ist. Und dafür brauchen wir Mütter erstmal einen Grundstamm an Wissen, um auch für uns selber das Wissen anzueignen oder eben für die betroffene Mama dann zu wissen, was geht da in diesem größeren Geschwisterkind in dem Moment innerlich ab, was sind da für Prozesse und was macht es mit einem Kind, wenn überhaupt das Geschwisterchen da ist, beziehungsweise ankommt und dann eben auch da bleibt. Genau, und darüber wollen wir heute sprechen und uns ganz viel Wissen aneignen und unseren Kindern Einfühlung schenken und ganz konkrete Tipps an die Hand geben, was wir dann tatsächlich auch machen können, wie wir es formulieren können und was es vielleicht so für Tipps und Tricks für den Alltag einfach gibt.
Ja, finde ich richtig, richtig spannend auch das Thema. Also wir sind ja beide auch dreifache Mütter und ich bin tatsächlich das zweite Mal Mutter geworden. Da war mein großer Sohn schon etwas älter. Also du hattest jetzt ja auch gerade davon gesprochen, wie ist das, wenn man relativ schnell 2 Kinder hintereinander bekommt? Also wenn das große Geschwisterchen selber auch noch sehr, sehr klein ist. Also mit 1,5, 2 sind sie ja wirklich, wie du selber auch schon gesagt hast, noch gar nicht so richtig bereit und auch noch nicht kognitiv so weit entwickelt, dass sie das richtig auch begreifen können, was das jetzt bedeutet, dass da ein vierter Mensch, ein viertes Menschlein in der Familie jetzt angekommen ist und auch da bleibt. Und ich habe das damals mit meinem 6-jährigen Sohn tatsächlich auch erlebt, dass das natürlich, insbesondere wenn die schon länger Einzelkinder sind, sozusagen ebenso eine große Herausforderung ist, auch für Kinder, die das eigentlich auch schon begreifen, was das bedeutet. Die Mama ist schwanger und der Bauch wird immer dicker und wie kam das Baby überhaupt in den Bauch und so weiter. Also wenn man da schon richtig auch das thematisieren kann mit älteren Kindern, also schon mit Grundschulkindern sozusagen. Dass das aber ebenso viel Zeit benötigt und dann auch nochmal andere Herausforderungen birgt in der Geschwisterverbindung. Und ja, da wollen wir heute überall drauf eingehen und starten tatsächlich jetzt aber erstmal mit dem, dass die Mama zum zweiten Mal Mutter wird, dass der Vater zum zweiten Mal Vater wird, also dass die Familie ein zweites Kind bekommt und was das dann bedeuten kann, wenn zum Beispiel, wie du eben gesagt hast, das Kleinkind großes Geschwister wird. Also da bedeutet das ja auch schon, dass oder viele Mütter kommen dann auch auf mich zu, sozusagen, innerhalb meiner Beratungstätigkeit. Mein größeres Kind lehnt das Baby ab? Also was kann ich dann tun? Also wenn, wenn ich abends zum Beispiel ja, das Baby stille oder abends alleine bin und ich möchte mein Kleinkind, also das größere Geschwisterkind, ins Bett bringen. Das will aber auf keinen Fall, dass der Säugling mitkommt und mit dabei ist. Und ich bin aber alleine zum Beispiel, weil der Papa noch arbeiten ist oder weil die Mama vielleicht generell unter der Woche alleine ist und müsste das alles irgendwie managen. Ja. Und ja, wie kann man das da regeln sozusagen? Das ist ja wirklich gar nicht einfach, beziehungsweise sich auch einzufühlen, warum lehnt das größere Geschwisterkind jetzt das Baby ab? Also da Empathie walten zu lassen und zu gucken, wie fühlt sich das größere Geschwisterkind überhaupt? Das kann ja an sich auch schon manchmal Konflikte lösen sozusagen. Das wäre ja so ein bisschen der erste Konflikt zu sagen, mein größeres Kind nimmt das Baby gar nicht an.
Möchte es eigentlich auch in familiären Abläufen, die sonst die ganze Familie betreffen, das Baby ausklammern sozusagen oder halt mit dem Papa sozusagen geht ihr mal woanders hin, aber nicht bei mir sozusagen, wenn ich ins Bett gebracht werden möchte. Nicht zusammen.
Genau. Und da finde ich.
Das wäre eine Art. Ja.
Da finde ich eben total wichtig, Verständnis zu haben für das, was da in dem kleinen, also eigentlich großen Geschwisterkind, aber noch auch ja sehr kleinem Kind passiert, weil es muss auf einmal ja die Mutter teilen. Also es ist auf einmal ja. Man spricht ja auch von der sogenannten Entthronung, also dass der auf seinem Königssessel sozusagen saß bisher und wirklich die volle als Einzelkind die volle Aufmerksamkeit bekommen hat, die volle Liebe, die volle Zuwendung, die volle Zeit ja auch, die Eltern dann eben für ihr Kind hatten. Und das ist ja nun mal de facto so, dass das jetzt einfach geteilt wird. So, ne? Und dass auch ja die Eltern, wenn sie zum ersten Mal Eltern von mehreren Kindern werden sozusagen, da ja auch so ein bisschen ins kalte Wasser gestoßen werden und gucken müssen, wie teile ich mich denn jetzt eigentlich auf? Also ich habe ja nur zwei Hände und ich habe nur eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne sozusagen für bestimmte Dinge, die Kinder dann eben an Bedürfnissen zeigen. Also ich bin ja auch nur ein Mensch und kann mich nicht zweiteilen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und diesen ganzen Prozess überhaupt erstmal zu verstehen und für sich zu reflektieren, also sowohl bei sich als Mama anzufangen zu gucken, wie möchte ich eigentlich dann genau handeln, was bedeutet das für mich und sich auch damit auseinanderzusetzen, ist es so, dass man alle Kinder gleich lieben kann oder teilt sich die Liebe jetzt auf oder wird Liebe mehr, wenn man sie teilt und so weiter, verdoppelt die sich oder wie? Ne? Also,
das sind so ganz typische Fragen, die man sich ja stellt und die auch in der Beratungspraxis, in der Beratung mit Müttern ganz oft fallen an Bedenken, die schon in der Schwangerschaft oder schon bei Kinderwunsch eben so, aber Kinderwunsch mit Fragezeichen, sage ich mal, also wo man wirklich überlegt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für ein neues Kind, für ein Geschwisterkind? Genau, dass man sich genau diese Fragen stellt und später dann, wenn es dann zu so Konflikten kommt, dass man dann, ich sage jetzt mal, wenn das zweite Geschwisterchen, wenn das geboren ist, aber noch recht klein ist und eben das Größere versteht, okay, das wir müssen uns jetzt hier irgendwie arrangieren, aber da ist jetzt immer noch einer sozusagen im Tragetuch zusätzlich mit dabei oder nebendran oder der quäkt dann auch mal und braucht irgendwie irgendwas, irgendein Bedürfnis. Dass dann so eine, ein Unmut sozusagen entsteht. Was sich aber insgesamt als eine physiologische, also eine normale Reaktion empfinde, denn es ist ja wirklich so, wie wenn, man kann sich das ja wirklich auch auf einer Paarbeziehungsebene so vorstellen, als würde mein Mann jetzt nach Hause kommen und eine neue Frau mitbringen und sagen, die gehört jetzt einfach so dazu. Die gehört jetzt dazu und bitte teil den Platz in deinem Bett mit ihr oder teil den Schmuck mit ihr oder keine Ahnung, teil, was du hast am besten.
Den Computer, den Fernseher, das Essen.
Irgendwas, was mir wichtig ist, genau. Und im Sinne, also im bildlichen Sinne dafür, dass eben die Mama sagt, da kommt jetzt jemand mit, der gehört jetzt mit zur Familie plötzlich dazu. Und die Zeit und die Liebe wird sozusagen aufgeteilt. So ein Eindruck kann ja schon beim größeren Geschwisterkind erstmal entstehen und es sorgt für Unsicherheit. Was bedeutet das jetzt hier? Bin ich hier noch geliebt, gesehen und sicher? Also spüre ich diese Liebe immer noch genauso oder bedeutet das jetzt vielleicht irgendwelche negativen Konsequenzen?
Genau.
Und ich glaube, diese Anzeichen, die man da beim größeren Geschwister bemerkt, dass man ja einfach diese Zeichen der Unsicherheit, der Bestätigung einfordern sozusagen, dass man da auch sagt, das ist vollkommen legitim und in Ordnung. Das bedeutet nicht gleich, dass es schwierig wird generell auf dem weiteren Lebensweg zwischen diesen beiden Geschwistern, sondern dass sich der Größere, der Ältere oder die Ältere bestätigt fühlen möchte und gesehen, immer noch gesehen werden möchte.
Genau.
Und dass man das auch als Einladung sieht, zu geben. Also, dass man wirklich auch sagt, guck mal, ich sehe, dass das, dass dir das wichtig ist, dass wir zu zweit sein können, wenn ich dich ins Bett bringe, zum Beispiel, also, dass man das benennt. Und dann ist es natürlich, das ist wirklich jetzt schwierig, aus der Ferne konkrete Handlungsmöglichkeiten mit an die Hand zu nehmen, weil das ja so auf das Baby auch drauf ankommt, möchte das überhaupt getragen werden im Tragetuch. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass man das Baby trägt und ein Buch vorliest oder eben auch sagt, wenn man es sich aufteilen kann mit dem Partner, gehst du mit dem Baby draußen laufen und ich lege mich zum Größeren oder zur Größeren dazu und lese ein Buch und bin ganz nah. Und dass man eben auf dem Schirm hat, dass der Bindungstank des Älteren ja auch aufgefüllt werden möchte weiterhin. Ich glaube, das ist das größte Geschenk, was man einem gerade Geschwisterchen gewordenen Kind, einem Kind, was gerade ein Geschwisterchen bekommen hat, schenken kann, weiterhin das auf dem Schirm zu haben, den Bindungstank von dem Älteren auch aufzufüllen. Du liebe Mama, ich unterbreche jetzt einmal ganz kurz den Podcast, denn mich haben so viele Nachrichten erreicht von Müttern, die mir berichten, dass ihnen das Herz so schwer ist, dass sie bindungsrelevante Situationen in ihrer Mutterschaft als Chance verpasst haben, dass sie entweder das Bonding nicht richtig ausleben durften, weil das Kind medizinisch versorgt werden musste oder aus anderen Gründen, vielleicht einer Frühgeburt oder dass im Wochenbett der Hautkontakt, der eigentlich ja so wichtig ist, nicht stattgefunden hat oder dass andere Chancen in der Mutterschaft nicht genutzt werden konnten und ja die Befürchtung jetzt im Raum liegt, dass die Bindung darunter gelitten hat und dass es auch so zwischen der Mama und dem Kind steht. Und genau für diesen Fall möchte ich eine Lösung anbieten und zwar ein Gruppenprogramm. Ich möchte gerne mit euch gemeinsam mir diese Themen anschauen, ohne dass ich jede offenbaren muss. Es ist wirklich ein geschützter Raum und es gibt trotzdem Platz für Verbindung unter uns Müttern. Und ich gebe euch alle relevanten Übungen und Meditationen direkt aus meiner Beratungspraxis für Mütter an die Hand. Und ja, wenn du auch das Gefühl hast, du wünschst dir da mehr Leichtigkeit und da gibt es Puzzleteile, die einfach nicht gut gelaufen sind, die sich praktisch bis jetzt immer noch eine Lücke darstellen in deiner Mutterschaftsreise, dann komm auf meine Website www.helenaurelius.com und trag dich dort in den Newsletter ein. Dann erhältst du, sobald es losgeht, alle relevanten Informationen zum Gruppenprogramm direkt in dein Postfach. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Weiterhören dieser Folge.
Für manche kann das auch eine Lösung sein, wo du gerade Lösungsstrategien schon angesprochen hattest. Wenn man ein Familienbett hat, dass das Baby eben nicht zwischen Geschwisterkind und Mama liegt sozusagen, sondern wenn das Baby wirklich gut gestillt ist und satt ist und zufrieden ist, dass es dann eher am Rücken der Mama liegt und trotzdem ja die Nähe und den Herzschlag und die Berührung spürt und die volle Offenheit, also der offene, vordere Körper der Mama sozusagen, ganz für das ältere Geschwisterkind dann aber eben da ist. Ne? Mhm. Und das, was du wirklich angesprochen hast zum Thema, ja, das ältere Kind fühlt sich jetzt so, als müsste es alles teilen, mit irgendeiner fremden Person sozusagen ja erstmal für ihn. Mhm. Das ist ja auch tatsächlich so, dass Kinder, also Geschwister innerhalb einer Familie die gleichen Ressourcen teilen müssen dann. Ne? Und das ist, das spüren die natürlich auch, dass sie Sorge haben, Ängste haben, Nöte haben, zu kurz kommen zu können. Ne? Also, dass sie plötzlich nicht mehr ihren Platz haben, ihren festen Platz, dass insbesondere auch, wenn ein neues Geschwisterkind dann dazukommt, dass sich die Plätze ja vielleicht auch verändern. Also, dass sie Angst haben, dass das kleinere Geschwisterkind ihnen die Rolle innerhalb der Familie sozusagen wegnimmt. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass wir immer noch vom rudimentären Gehirn so steinzeitmäßig geprägt sind sozusagen. Also das emotionale Gehirn ja immer noch so funktioniert wie damals in der Steinzeit. Und wenn wir uns das so überlegen, wie das dann eben gewesen ist, dass es nur bestimmte Beute gab, dass es geguckt werden muss, dass alle gut versorgt sind, dass jeder seinen warmen Platz am Feuer hatte und so weiter. Je mehr Geschwister dann eben dazukommen, desto unsicherer wird eben das einzige Überleben des einzelnen Kindes sozusagen. Mhm. Und diese krassen Emotionen, insbesondere bei, wo wir jetzt ja bei dem Beispiel waren, 1,5, 2, 2,5, die übermannen ja solche kleinen Kinder insbesondere. Also so starke Gefühle werden dann ganz besonders stark ausgelebt, weil der Verstand des Kindes, also das kognitive Gehirn, noch gar nicht so ausgereift ist bei dem Kind, dass es sich selber sagen könnte, ach, ist doch alles gut, guck mal, der Kühlschrank ist voll, ich habe genug Spielzeug, ich habe mein eigenes Zimmer. Also das Kind kann sich noch gar nicht selbst beruhigen mit seinem Verstand, weil das Gehirn einfach noch gar nicht so weit ist. Wo ich das Beispiel ja vorhin hatte mit meinem größeren 6-jährigen Sohn, der konnte das natürlich schon. Und das konnte ich ihm zeigen und das konnte ich ihm erklären. Das war eine ganz andere Basis. Und dennoch hat er unterbewusst und ja unbewusst Zeichen gezeigt, dass er Sorge hat, zu kurz zu kommen. Also dem ging es dann eben so auf anderen Ebenen nicht so gut. Also er hat das dann eher körperlich gezeigt, dass er innerlich eigentlich irgendwie Sorge hat. Ne? Mhm. Also dass er Kopfschmerzen hatte, Bauchschmerzen hatte und sowas, eher so psychosomatisch sozusagen. Und da darf man natürlich auch nochmal genauer hinschauen. Viele Kinder, die dann Geschwisterkinder bekommen, die gehen dann in ihrer Entwicklung auch nochmal wieder 1-2 Phasen zurück sozusagen. Wenn die gerade trocken waren, dann nässen sie trotzdem gerade oder nässen sie auf einmal doch wieder ein, insbesondere nachts. Oder wenn sie gerade toll eingewöhnt waren, dann klappt es trotzdem oder auf einmal doch nicht mehr in der Kita, dass sie nicht so gerne hingehen. Also alle so große Veränderungen innerhalb der Familie, wenn ein Geschwisterkind kommt, kann auch außen große Veränderungen mit sich bringen. Ja.
Und es kann sich auf vielerlei Ebenen eben dann auch zeigen.
Ja.
Dass es auch einfach, ja, vielleicht ruhiger wird. Und von außen hat man sogar das Gefühl, ach super, das ist jetzt total pflegeleicht gerade, weil wir können uns komplett ums Baby kümmern. Und
richtig.
Da gibt es vielleicht, keine Ahnung, es ist ja auch nicht jedes Baby gleich, was auf die Welt kommt. Vielleicht, ja, jedes Kind bringt dann auch irgendwie Besonderheiten vielleicht auch mit. Und das Größere nimmt sich automatisch zurück und man hat erstmal den Eindruck, ach Mensch, es klappt ja ganz gut irgendwie und der ist keine Veränderung, irgendwie wird vielleicht ein bisschen ruhiger oder ein bisschen leiser.
Mhm.
Und so mit ein bisschen mehr Abstand und mit ein bisschen mehr Zeit merkt man dann aber, dass es ja einfach genau mit der Geburt sozusagen angefangen hat, dass es immer ruhiger wurde, dass er vielleicht aufhört, so richtig tief ins Spiel zu versinken. Genau, und dass man dann rückwirkend feststellt, ja, es war eigentlich schon fast ein bisschen zu ruhig. Also er hat sich da oder sie hat sich da sehr zurückgenommen. Und das ist auch ein Zeichen einfach von Unsicherheit und von dem Aspekt gesehen zu werden.
Ja.
Und die Kinder, die Älteren spüren ja auch, wenn irgendwas gerade in der Familie generell ansteht, dass sich alle erstmal finden müssen, dass alle sich erstmal eingrooven müssen, wenn das Baby dann geboren ist. Dass sie auch manchmal einfach merken, es ist jetzt kein Raum für, wie soll man sagen, für große Konflikte und sich dann eher hinten anstellen.
Ja.
Und dann aber irgendwann anders, wenn das Zeitfenster dann wieder oder die Ressourcen der Familie dann sich weiten und öffnen und dann Raum für Konflikte ist, dass sich dann Konflikte zeigen.
Genau.
Und unter dem Aspekt finde ich es eigentlich total interessant, dass wir dann Konflikte als etwas sehr Vertrauensvolles wahrnehmen können, weil es eigentlich ein Zeichen dafür ist, dass die familiären Ressourcen so gestärkt sind, dass man sich in eine Konfrontation, in eine Auseinandersetzung tatsächlich auch begeben kann.
Genau.
Und das passiert ja auch bei den Kindern total unbewusst. Das machen die nicht, weil sie strategisch, kognitiv jetzt wissen, dass es jetzt Zeit ist oder dass es jetzt ein guter Zeitpunkt ist. Das ist was, was auf nonverbaler Ebene stattfindet und was unterbewusst stattfindet und einfach eine Gefühlssache sozusagen eine unbewusste Ebene ist, auf der diese Entscheidungen getroffen werden.
Ja, und das hängt wiederum ja ganz eng auch mit dem Urvertrauen zusammen, was das erste Geschwisterchen sozusagen in der Phase des Bindungsaufbaus damals, als es selber noch Baby war und so weiter, ja, herstellen durfte zu seinen engsten Bindungspersonen, also zu seinen Eltern, zu seiner Mama, dass es wirklich sagen kann, hier bin ich sicher, hier werde ich gesehen mit meinen Gefühlen, mit meinen Emotionen und hier kann ich auch sagen, was mich stört. Also im Rahmen eines Konfliktes zum Beispiel oder im Rahmen dessen, dass ich mein Geschwisterchen ablehne. Und da möchte ich jetzt aber keinen Müttern irgendwie Sorgen bereiten oder Ängste schüren oder Druck ausüben, was wir eben angesprochen haben, dass es auch Kinder gibt, die sehr ruhig reagieren. Also das hat nicht immer damit zu tun, dass ihr eine schlechte Bindung hättet oder dass das Kind kein Vertrauen zu dir hätte, sondern das bedeutet einfach, dass es ja vielleicht auch von seiner Persönlichkeit eher introvertiert sein könnte. Also wie Helen vorhin auch schon gesagt hat, das können wir natürlich schlecht von außen und per Ferndiagnose beurteilen. Aber wenn ihr als Eltern dann eben sehr aufmerksam damit umgeht und dann eher ein Kind habt, was versucht, diese Veränderung mit sich selbst auszumachen und das für sich selbst zu verarbeiten und immer mehr in sich hineinkehrt, dann ist eben ja Obacht geboten sozusagen, dass ihr guckt, wie können wir das Kind wieder in die Realität zurückholen sozusagen und auch ja mit den möglichen Konflikten, die es vielleicht mit seinem Geschwisterchen haben könnte oder mit den möglichen Ängsten, die es haben könnte, in die Situation zurückzuholen. Also dann auch offen zu sein und zu sagen, du kannst hier all deine Ängste und Nöte äußern oder auch wenn es zum Beispiel psychosomatische Dinge zeigt, dass man dann auch versucht, die Gefühle da hinein zu interpretieren. Also, dass man eben aktiv zuhört und ins Blaue rät, könnte es damit zusammenhängen, ja, dass jetzt jemand zu uns gekommen ist, dass jetzt hier noch jemand wohnt, könnte es damit zusammenhängen, dass du dir Sorgen machst um deinen Stand in der Familie oder je nachdem, also muss man natürlich kindgerecht formulieren, genau. Also zusammengefasst, es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, wie größere Geschwister reagieren auf das Geschwisterkind, ob jetzt eben sehr ruhig oder eben laut, also mit Konflikten. Und auf die Konflikte wollten wir jetzt ja gerne noch ein bisschen genauer eingehen, ne?
Und vorher wollte ich noch ganz kurz sagen, oft entsteht bei den Müttern so ein bisschen in der Vorbereitung schon der Druck, dass durch eine super gute Vorbereitung auf ein Geschwisterchen diese Eifersucht gar nicht erst entsteht. Und da möchte ich wirklich nochmal ganz kurz jetzt einfach den Druck rausnehmen, weil dieses Verhalten, das eifersüchtige Verhalten, der Neid, der da aufkommt, das Platz, Platz zu verteidigen in dem Sinne, ein gesundes Verhalten ist. Also das ist total logisch und total gesund, wenn die Familie da gerade gut aufgestellt ist und das Kind es auch äußern kann, auf welche Art und Weise es auch immer es eben äußert. Und es bedeutet nicht, dass man nicht genug vorbereitet hätte zum Beispiel.
Ja.
Weil trotz super guter Vorbereitung, so richtig, das kennen wir Erwachsene ja auch, wenn es dann soweit ist und das Kind ist dann da, das ist ja für uns Eltern sogar ein Riesenschritt und es kommt uns manchmal wie Magie vor, dass das Baby dann tatsächlich da ist, obwohl man sich selber ja auch vorbereitet hat und so weiter, aber dass das Kind wirklich auch diese Gefühle von, es fällt aus allen Wolken, dass trotz totaler super Vorbereitung das jetzt wirklich so ist, dass es trotzdem sein darf, dass es eifersüchtig ist und dass es überall mitmachen will oder sich komplett rauszieht, wie auch immer. Und dass es kein Versagen von der Mutter ist oder von den Eltern ist, dass sie nicht genug vorbereitet hätten.
Ja.
Das wollte ich nochmal sagen.
Ja. Genau. Ja, und was mir in dem Zusammenhang auch ganz oft begegnet ist, nicht nur die Ablehnung des Geschwisterchens, sondern auch, gewaltvolles Verhalten gegenüber dem Baby sozusagen. Insbesondere nachher, wenn die Babys dann robben, krabbeln, sich selbst fortbewegen, auch auf Spielzeug zu, was ja vermeintlich dem größeren Geschwisterkind gehört oder auch nicht vermeintlich, sondern wenn das einfach ein Spielzeug ist, was immer vorher dem großen Bruder oder wie gehört hat. Oder auch Situationen, wo Geschwister untereinander irgendwie alleine sind, also zum Beispiel im Wohnzimmer und die Mama ist in der Küche und dann hört die Mama nur, wie das Baby weint und malt sich schon aus aufgrund vorheriger Erfahrungen vielleicht, ja, dass das größere Geschwisterkind irgendwie gehauen hat oder auf die Finger getreten ist oder sich auf das Baby gesetzt hat oder so. Also, dass das größere Geschwisterkind tatsächlich auch willentlich das kleinere Geschwisterkind verletzt. Und da habe ich tatsächlich auch ganz oft die Anfragen, was kann ich denn jetzt tun, wie kann ich damit umgehen, ich möchte doch, dass wir friedvoll miteinander leben, es ist mir ganz wichtig, dass wir harmonisch sind, und gleichzeitig sehe ich ja auch, dass der größere Bruder da Schwierigkeiten mit hat und dass er das eigentlich auch nicht böse meint, also er ist ja kein aggressives Kind und hat das im Kindergarten auch nie gezeigt, aber warum macht er das jetzt bei seiner kleinen Schwester oder so, ne?
Genau, ja.
Ja, und das hängt natürlich auch ganz eng mit dem zusammen, was wir vorhin schon erklärt haben oder erläutert haben mit dieser ja sogenannten Entthronung. Also, dass das Kind Sorge hat, ist meine Mama immer noch so aufmerksam mir gegenüber? Sieht sie mich immer noch so als ihr eigenes Kind? Hat sie mich immer noch genauso lieb wie das Baby hier? Und dann gibt es Möglichkeiten, wie größere Geschwister ihre Sorge und ihre Not äußern, häufig eben mit Gewalt gegen das Geschwisterkind, weil für das große Geschwisterkind, in den Augen des großen Geschwisterkindes, ist das kleine Geschwisterkind schuld daran, sozusagen, dass die Mama weniger Zeit hat.
Dass, oder dass sich insgesamt einfach so viel verändert, ohne dass es
genau,
groß
ja,
oder das so differenzieren kann. Genau, es
ja.
ist, genau, die
genau.
Mama kann sich nicht mehr viel bewegen oder jetzt
ja.
Können wir wegen, jetzt schläft das Kleine gerade, jetzt können wir nicht raus und so. Da kann
ja.
man ja auch schon präventiv ganz gut auf seine Wortwahl auch achten.
Ja.
Wenn wir immer den Grund beim kleinen Geschwisterchen nennen, dann wäre das ein Faktor, den wir schon mal sozusagen rausnehmen
können, ja.
können, genau, ausschließen können, dass wir es so formulieren,
genau.
ja, dass nicht immer, dass wir selbst nicht immer den Grund beim Geschwisterchen haben.
Ja, richtig, also dass wir nicht immer sagen, ich kann jetzt nicht, ich muss jetzt deine Schwester stillen oder jetzt nicht, jetzt wickel ich gerade, sondern die Lösung ist dann natürlich, das größere Geschwisterkind möglichst viel mit einzubeziehen, beim Wickeln helfen zu lassen. Ich glaube, das ist auch vielen bewusst und das wollen sie auch gerne so machen. Und dennoch kommen solche Situationen. Und die Lösung dafür ist tatsächlich einfach nur hinzuschauen, also einfach nur ist so leicht gesagt, aber die Lösung ist proaktiv zu handeln, also wirklich in solchen Situationen, wo man weiß, das größere Geschwisterkind könnte sich aggressiv verhalten gegenüber dem kleineren Geschwisterkind, erstmal proaktiv zu sein, also vorweg zu handeln, dass das eben nicht passiert. Das bedeutet ganz einfach, dass die zwei Geschwister nicht mehr unbeobachtet sein können. Ich weiß, das ist
ja.
ganz schön viel verlangt und ganz schön schwierig sozusagen. Aber in diesem Moment ist es eben wichtig, dass man das erkennt, wo das größere Geschwisterkind jetzt vielleicht Frust hat. Oder wo irgendwas nicht so läuft, wie es das gern hätte. Oder wo es noch mal ein anderes Bedürfnis vielleicht gehabt hätte. Also vielleicht noch mal Aufmerksamkeit von der Mama. Oder Ruhe vielleicht einfach auch. Also in Ruhe gelassen zu werden oder so. Und das können wir ja viel besser regulieren, weil das größere Geschwisterkind ist da ja noch nicht so selbstreflektiert. Also es kann nicht sagen, oh, jetzt fühle ich mich aber alleingelassen oder jetzt fühle ich mich überfordert und überreizt und lass das dann in meinem Frust eben an dem vermeintlich Schwächeren aus oder an demjenigen, der eben schuld an dieser Situation ist, an dieser ganzen an diesem Veränderungsprozess. Genau. Und da können wir natürlich als Mama dann nur eingreifen, wenn wir auch da sind, also wenn wir in der Situation sind. Und das bedeutet eben schon, dass man das kleinere Geschwisterkind immer ja so bei sich hat. Also mit, was wolltest du noch für eine Lösung sagen?
Ja, genau, dass Sicherheit in dem Fall auf jeden Fall vorgeht,
ja.
dass man die Kinder eben nicht unbeaufsichtigt zu zweit lässt, aber vielleicht auch, dass das Baby gar nicht so erreichbar ist, dass man es jetzt nicht unbedingt zum Beispiel in einem Beistellbett auf gleicher Höhe so haben muss, dass das größere Geschwisterkind direkt drankommt, also dass man Sicherheitshürden sozusagen einbaut.
Ja.
Aber trotzdem natürlich auch vielleicht in Situationen, wo generell alle Nervensysteme der Familie ein bisschen runtergefahren sind, wenn die Situation besser passt, dass man das besser abstimmt darauf, dass man dann natürlich auch Nähe zulässt, dass man guckt, wie kann der Umgang gut funktionieren, ja. Was kann beim Wickeln konkret gemacht werden, dass man das vorher auch abspricht, du könntest zum Beispiel das Feuchttuch mir rausholen aus dem Spender oder eine neue Windel bringen oder genau, dass es in Kommunikation mit dem größeren Geschwisterkind auch weiß, was es machen kann und dann genau. Sich auch sozusagen selbst ermächtigt fühlt, wow, jetzt kann ich hier mithelfen. Und in dem Kontext kann es ganz gut wieder funktionieren, wenn wie gesagt, die Nervensysteme gerade ja. In einer guten Ausgangssituation sind. Genau.
Und dazu fällt mir gerade noch ein, dass es ebenso ganz wichtig ist, dass es auch gewollt ist von dem größeren Geschwisterkind. Also, dass man nicht sagt, ich bin jetzt gut aufgestellt als Mama und jetzt ziehen wir das hier durch. Ich möchte jetzt, dass ihr eine Verbindung zueinander aufbaut, eine Geschwisterbindung, sondern dass man auch guckt, was ist das eigentliche Bedürfnis des größeren Geschwisterkinds? Hat es da jetzt überhaupt Lust zu oder braucht es eher seine Ruhe? Also, so, da sind ja auch so diese klassischen Beispiele später. Wenn die größer sind, also wenn wir so ein 2,5-jähriges kleines Geschwisterkind haben und vielleicht ein 4-5-jähriges größeres und das ganz deutlich sagt, nein, mein Zimmer ist jetzt mein Bereich, die Tür ist hier zu. Und dass man da als Mama natürlich auch immer vor der Bredouille steht, ach Mann, das wäre doch jetzt so schön, wenn die miteinander spielen und ach, dann hätte das kleine Geschwisterkind auch mal irgendwie eine Beschäftigung und ich kann schnell was in der Küche zu Ende machen oder so. Ja. Da könnte ja der Größere auch mal für herhalten sozusagen. Und ich weiß aus Erfahrung, wenn man versucht, sich da rauszuziehen und die Verantwortung wieder zu sich nimmt, dass man ja als Mama oder als Elternteil zwei Geschwister gewollt hat sozusagen und nicht das größere Geschwisterkind dafür zuständig ist, sozusagen das kleinere zu beruhigen oder zu bespaßen oder dafür zuständig ist, dass da eine gute Geschwisterbeziehung stattfindet, sondern dass wir dafür verantwortlich sind. Wir haben uns dafür entschieden, mehrere Kinder haben zu wollen. Genau. Und ganz oft, wenn man die Verantwortung wieder zu sich nimmt und sagt, ja, es ist okay, du darfst dich da abgrenzen, es ist dein Zimmer und dann den Frust des kleineren Geschwisterkindes begleitet, dann habe ich das schon ganz oft persönlich erlebt, aber auch in der Beratung, dass die größeren Geschwister sich entspannen. Also, dass die gesehen wurden, dass ihr eigentliches Bedürfnis dahinter gesehen wurde, dass es eben seinen Raum für sich benötigt und den Raum dann leichter wieder von sich aus öffnen konnte.
Wow, so schön, ja.
Genau, und ein anderes Beispiel wäre, um nochmal zurückzukommen, wenn größere Geschwisterkinder gewaltvoll plötzlich kommunizieren, sozusagen, wenn ein kleineres Geschwisterkind jetzt in die Familie dazukam, ist ja auch das Zielobjekt sozusagen der Aggression oder der Not, der Angst des größeren Geschwisterkindes auf die Mama projiziert wird. Also nicht auf das Geschwisterkind, sondern dass die Eltern plötzlich sagen, ja, mein Kind haut mich und beißt mich und geht auf mich los sozusagen. Das ist auch eine Möglichkeit, wie größere Geschwisterkinder reagieren, um zu sagen, hier bin ich. Magst du mich überhaupt noch, auch wenn ich dir wehtue? Also gibt es da Bedingungen oder liebst du mich bedingungslos? Also bin ich noch sichtbar für dich? Ist unsere Beziehung noch so beziehungsvoll im wahrsten Sinne des Wortes? Also ist die noch intakt und gesund und ist die noch so wie vorher oder hat sich da was verändert? Auch wenn ich mich verändere, also auch wenn ich dir gegenüber anderes Verhalten zeige, bleibt die Beziehung so bestehen?
Ja. Genau. Es ist eigentlich, wenn man es so übersetzt, ein Schrei nach Liebe, beziehungsweise ein Schrei des Gesehenwerdens. Und damit meine ich nicht diesen Satz, den man auch oft hört, es möchte halt Aufmerksamkeit oder der will ja nur Aufmerksamkeit. Das hört man ganz oft. Und es ist eben so negativ konnotiert, weil man wirklich das so ein bisschen abwertet, als ob das nichts wäre, was es da zu sehen gibt. Aber es ist wirklich das Bedürfnis, anerkannt zu werden und dieses körperliche, aktiv werden, das Gewaltvolle vielleicht gegen die Eltern oder das Schlagen, das Hauen, das Kratzen, das Beißen, in welcher Art und Weise sich das auch immer dann äußert, ist ja nicht nur, ich will gesehen werden, sondern ich habe schon das Gefühl, du siehst mich nicht, spürst du mich denn wenigstens? Weißt du, so kann man das auch total liebevoll übersetzen und die Not auch dahinter deutlich machen, in der sich das Kind wirklich gerade auch befindet. Und wie eigentlich immer bei einem auffälligen negativen Verhalten das als ein Warnzeichen wahrzunehmen. Oh, hier stimmt was nicht, aber im Sinne von, hier darf ich ja noch ganz viel genauer hinschauen und gucken, was hat sich denn konkret, man darf das auch nochmal für sich reflektieren und sagen, wann hat es denn wirklich angefangen? Gab es irgendeinen Zeitpunkt, gab es irgendeinen Auslöser? Also so in der Historie, weißt du, in der Schwangerschaftsgeschichte, nach der Geburt, im Wochenbett, vielleicht die ersten Babyjahre des kleineren Kindes. Wann hat es angefangen beim größeren Kind, dass es da solche Zeichen schon gesendet hat, die man vielleicht auch über ein paar Wochen hinweg ja gar nicht so bemerkt hatte. Und dann wird es aber immer deutlicher, es spitzt sich zu und dann fällt einem der Groschen. Also genau, dass es dann wirklich schon spitz auf Knopf ist, dass es wirklich pressiert und wichtig ist, dann hinzuschauen und zu gucken. Und ja, dem Kind dann die Aufmerksamkeit zu geben, weil es eben kein schlimmes Schreien nach Aufmerksamkeit ist im Sinne von, ja, der will ja nur irgendwie auch noch aufmüpfig sein, also, sondern der ist in Not oder sie ist in Not, genau.
Ja, hinter jedem ja vermeintlich auffälligen Verhalten dann des großen Geschwisterkindes steckt ja wirklich auch eine, ja, ich glaube, wie wir jetzt häufig schon innerhalb dieses Podcasts auch ausformuliert haben, steckt eben ein unerfülltes Bedürfnis. Da ist immer irgendwie was dahinter sozusagen. Immer wenn irgendwie sich was verändert und das Kind sich dann auch verändert, darauf dürfen wir reagieren und wir dürfen immer ja flexibel sein in dieser beziehungsvollen Miteinander, genau.
Genau.
Ja,
und wenn jetzt schon die Geschwister älter sind, also alle beide, sage ich mal, und es gibt ja dann auch, wenn sich alle mit dem Zustand, dass jetzt eben alle da sind, dann so arrangiert haben, sage ich mal, oder das neue Normal geworden ist, so über die, ja, vielleicht ersten 2 Jahre oder so, vielleicht auch 3, und dann ist es ja immer mehr, dass sie auch den Kontakt zueinander suchen und auch sich innerhalb der Geschwisterbeziehung verschiedene Rollen geben oder Rollenspiele spielen, verschiedene Rollen oder verschiedene Spiele überhaupt miteinander auch ausprobieren, was weiß ich, verkleiden oder konstruktives Bauen von mit Bauklötzchen oder mit anderen, du weißt, was ich meine, Landschaften, die man so aufbaut, genau, mit was auch immer. Und da ist es ja auch ein Erproben von, was kann ich schon, was kannst du schon. Wir vereinbaren vielleicht im Spiel, wie sich wer in seiner Rolle verhält oder wer dafür zuständig ist, was aufzubauen und welche Maschine jetzt wieder was abbaut und so weiter. Und ich erlebe das oft innerhalb dieses, wir verabreden jetzt, wie das Spiel funktioniert, dass der eine schon sehr im Spiel drin ist und die Verabredung gar nicht mitbekommt. Der andere möchte das abklären, so machen wir das jetzt so oder genau, ich mache das jetzt so, stimmt das? Und der andere ist im Moment nicht aufmerksam und dann handelt der Erstere, der dann was vereinbaren wollte und plötzlich bricht alles zusammen, irgendwie klappt der Plan überhaupt nicht und dann kommt es zum Konflikt und der eine fühlt sich, als ob der andere gar nicht zugehört hätte und der hat aber angefangen und dann geht es los, dass eben der Streit ausbricht und der Konflikt auf einmal da ist. Und wir als Eltern haben das vielleicht gar nicht, die Entstehung gar nicht mitbekommen, hören nur, jetzt kracht's, jetzt ist einer in Not, es schreit oder wie auch immer.
Ja.
Und wir kommen dazu und wir haben ja sozusagen einen Abbruch in der Geschichte, weil wir gar nicht wissen, was denn davor genau konkret passiert ist. Und aber oft ist es dann so, dass wir eben aus der Erfahrung heraus, wie es schon oft war, dass zum Beispiel der Ältere sowieso schon, ich sag mal so, dafür bekannt ist in der Familie oder bei der Mama dafür bekannt ist, sich überzustülpen, die Grenzen von dem Kleinen vielleicht viel zu schnell zu übergehen, den anderen, also den Kleinen vielleicht auch noch gar nicht so richtig einschätzen zu können. Da hat man ja gleich so ein Bild im Kopf. Wahrscheinlich ist es jetzt wieder so gewesen oder wahrscheinlich hat der wieder dem was weggenommen oder so, weißt du, so innere Prozesse, das reimt man sich ganz schnell im Kopf zusammen, wie so ein Kopfkino, sagt man ja auch, also die inneren Bilder entstehen. Und genau, dann kommt man in die Situation, dass dann schon alle weinen oder dass es passiert ist sozusagen, der Konflikt und der Streit ist ausgebrochen. Und da, finde ich, sollten wir einsteigen, da zu gucken, was könnten wir tun in dem Moment, wo wir in das Zimmer reinkommen, wo wir dazukommen. Wie könnte man reagieren? Da will ich dir gerne den Ball nochmal zurückgeben.
Also ich finde da erstmal ganz, ganz wichtig auch zu gucken, Konflikte, die du jetzt auch schon so wunderschön definiert hast, was ist ein Konflikt überhaupt und ist der in Ordnung oder ist das jetzt schwierig für die Entwicklung und warum belastet uns das Konfliktverhalten von unseren Geschwistern so sehr? Also was ist da vielleicht auch in uns drin, was uns jetzt einfach anstrengt? oder nervt vielleicht auch? Also woran liegt das, dass wir Konflikte als sowas Negatives auffassen? Mhm. Und ein Konflikt ist erstmal nichts anderes als die Situation, dass die Geschwister ja jetzt, wie du das auch so schön umrissen hast, dass es den Geschwistern nicht gelingt, untereinander eine Einigung über bestimmte Fragestellungen, also wie du gerade gesagt hast, wer baggert jetzt was oder wer transportiert wen oder wie auch immer. Ne? Also du weißt schon, innerhalb eines Rollenspiels ist es ja ganz oft so, dass sie keine Einigung erzielen über den Spielablauf, ne? Und dass das Spiel dadurch dann eben auseinanderbricht, dass jemand weint und so weiter und wir hören das dann. Und dann ist es eben ganz wichtig, zum Beispiel jetzt auf dem Weg in den Garten oder ins Spielzimmer oder die Treppe hoch, diese Zeit schon mal zu nutzen, für sich zu reflektieren, dass es okay ist. Das ist okay. Probleme während des Spiels gehören zum Familienalltag. Also bis zu einem gewissen Grad sind Konflikte ja auch absolut entwicklungsförderlich. Das heißt, die Kinder entwickeln eine eigene Lösungsstrategie sozusagen. Ja, wenn man davon ausgeht, dass man die Kinder eben auch darin begleitet vielleicht, dass man die Konflikte auch begleitet, also dass die dann auch zu einer Lösungsfindung kommen. Also entweder, genau, also ich würde immer sagen, Streiten ist erlaubt. Das heißt, erst wenn es meinen Kindern wiederholt nicht gelingt, also ich glaube, das wolltest du mit deiner Situationsbeschreibung ja auch sagen, dass da jemand wirklich weint und nach Hilfe ruft sozusagen, wenn das nicht gelingt, dass Kinder die Probleme und Konflikte selber lösen sozusagen, dann brauchen sie ja unsere Begleitung und unsere feinfühlige Unterstützung. Und dann gehen wir eben in die Situation und es darf aber niemals darum gehen, dass wir Eltern oder wir Mamas in der Situation den Konflikt für die Kinder lösen. Ne?
Sondern also konkret die Lösung auf ein Serviertablett mit nach oben oder mit ins Kinderzimmer tragen und dann ist das der einzigste Lösungsweg, der dann bitte auch gegangen werden soll, das meinst du?
Genau, sondern dass wir immer mit den Kindern den Konflikt lösen. Na, also wir unterstützen dabei, dass sie die Verbindung zueinander wieder aufnehmen. Wir gehen einen beziehungsvollen Weg. Also wir versuchen, die Beziehung zwischen den Geschwistern wiederherzustellen. Und Beziehung bedeutet ja nicht immer nur positiv, sondern Beziehung kann auch Auseinandersetzung bedeuten miteinander. Ne? Also,
boah, voll wichtig, ja.
Ja. Worum geht's jetzt hier überhaupt? Dass die Kinder wirklich je nach sprachlichen Kompetenzen erstmal erzählen, was ist überhaupt gewesen? Also, dass wir während des Wegs, wo du auch ja vorhin gesagt hast, ich mal mir da schon was aus Erfahrung weiß ich, der Größere übergeht immer den Kleineren und so, dass wir da wirklich von ablassen, dass wir unparteiisch sind, dass wir quasi die Schweiz sind, also, dass wir neutral sind, so gut wie es geht. Und natürlich sind wir emotional, da kannst du vielleicht ja noch übers Mama-Herz gleich noch was berichten, aber klar sind wir da involviert emotional, das ist ja keine Frage. Aber erstmal die Kinder wirklich neutral erzählen lassen, jeder seine Sicht nacheinander und dass die Kinder dann auch sich gegenseitig zuhören können, also dass sie auch sehen, wie ging's mir damit und was ist jetzt hier eigentlich passiert und wie geht's meinem Geschwisterkind damit oder meinem Bruder oder meiner Schwester, dass sie wirklich auch gegenseitig sich verstehen lernen und eigene Wünsche und Ziele und auch die Wünsche und Ziele während des Spiels des Bruders oder der Schwester wirklich aufnehmen für sich und auch zuhören und dann vielleicht sagen, oh, ach so, ja, so habe ich das gar nicht gesehen, also das hängt natürlich
kommt
auch mit der
voll
Kognition
auf das Alter des Kindes, also vor allem des jüngeren Kindes an. Manchmal kann eben schon der ältere Geschwisterteil durch Kindergarten, durch Schule, hat eine ganz andere Vorstellung von dem Spiel, was er gerade spielen möchte. Und der Kleine, der kann das noch nicht überreißen. Und da werden sozusagen von dem größeren Geschwisterchen zu hohe Anforderungen, zu hohe Erwartungen gestellt. Und da kann man ja auch wirklich aufklären und sagen, guck mal, so und so, das kann er schon machen oder das kann sie schon machen. Aber das, ja, manchmal übersteigt es ja wirklich auch den Kontext, was das kleinere Kind so verstehen kann. Und dementsprechend ist ja auch unsere Begleitung dann eine andere. Manchmal reicht es auch wirklich, den kleineren Geschwisterteil wirklich rauszunehmen aus der Situation, weil es ja ganz gefährlich ist, was die gerade für kippliche Sachen aufgebaut haben mit Klettergerüst oder sowas.
Ja.
Genau, der Größere regt sich trotzdem auf, dass der Kleinere nicht mitmachen kann oder noch nicht mitmacht, weil er selber merkt, es wird gerade total wackelig und sich gar nicht traut, zum Beispiel.
Oder? Ja, richtig. Also dafür ist unsere Begleitung total wichtig, wie du das gesagt hast. Und dass wir auch vielleicht von den ganz Kleinen, die das selber noch nicht verbalisieren können, für die Kleinen kommunizieren. Also dass wir mutmaßen, und guck mal, ich glaube, der wollte so und so. Oder das hat sich die Kleine irgendwie anders vorgestellt. Oder ne? Also dass man wirklich die Worte auch wählt, was man jetzt spekuliert, was das kleinste Geschwisterkind, was vielleicht sich verbal selber noch nicht einbringen kann, dass man da aber das Sprachrohr ist sozusagen. Ja, dass man daraus eben versucht, gemeinsam Lösungswege zu finden, also Kompromisse zu machen oder zu gucken, wie du gesagt hast, ist es möglich, dass vielleicht der Kleine was ganz anderes spielt? Ist das für den Kleinen oder die Kleine jetzt auch in Ordnung, dann nicht mehr dabei zu sein? Oder benötigt es dann eben ja eine Spielalternative mit der Mama? Also dann ist es eben wieder Verantwortung der Elternteile zu sagen, die Großen bauen sich da jetzt irgendwas Tolles auf und die machen das miteinander. Und der Kleine kann da jetzt nicht dabei sein und den Frust darf ich jetzt oder muss ich oder wie auch immer begleiten, ne? Weil ich die Verantwortung trage als diejenige, die sich für drei Kinder entschieden hat zum Beispiel.
Mhm. Ja. Genau, die Verantwortung wieder zurücknehmen.
Ja.
Und auch, was ich einen guten Trick finde, ist, wenn das Kind, das ältere Kind äußert sich meistens handlungsbezogen und beschwert sich, zum Beispiel der Kleine nimmt es weg oder die Kleine stört oder sowas. Und dass man da auf die Gefühlswelt übergehen kann, dass man sagen kann, guck mal in ihr Gesicht oder in sein Gesicht, der sieht total traurig aus. Der hat jetzt wahrscheinlich sich das so und so gedacht oder der dachte, er kann jetzt mitspielen. Also dass man, ohne zu erwarten, dass das Kind dann sagt, ah ja, jetzt verstehe ich es, na gut, dann ist es natürlich kein Problem. Dass man aber, dass dieser einfache kleine Schritt von der Handlung zu den Gefühlen zu kommen, schon ein wahnsinniger positiver Schritt in die richtige Richtung sein kann und dass es ein riesiger Lernprozess schon sein kann.
Ja. Weißt du, wie ich meine? Das ist halt wichtig, dass, wie du gerade gesagt hast, auch wenn das nicht erfolgsversprechend ist sozusagen, es ist wichtig, diesen Weg zu gehen. Denn hier ist ganz klar, also bei Gefühlsbegleitung und Empathieentwicklung von größeren Geschwistern für die kleineren und so weiter oder auch andersrum, ist der Weg das Ziel, wirklich, wie du gerade gesagt hast, dass man wirklich immer auch die Gefühle, Gefühlsarbeit ist so, so, so wichtig, dass man die wirklich immer auch benennt und auch spiegelt und auch wirklich darauf hinweist. Und selbst wenn die größere Schwester dann nur einmal kurz guckt und sagt, ja, und das für sich auffasst und dann weiter spielt mit dem großen Bruder oder wie auch immer, dann ist es trotzdem so, dass die größere Schwester das ja gesehen hat und für sich auch wahrgenommen hat. Und wenn man dann immer sagen würde, ach, die hört ja eh nicht zu, dann kommt man ja nie auf einen Nenner sozusagen. Dann hat man das nie probiert. So,
genau,
dann hat man das nie integriert begonnen und dann wird sich das auch nie etablieren sozusagen, dass Gefühle im Alltag wichtig sind. Genau, auch wenn das Verständnis noch nicht so da ist. Aber das ist eben total wichtig auch für Empathieentwicklung. Nicht nur die Hirnreife an sich, sondern auch, dass man das erlernen kann und erproben darf und ausprobieren darf und vorgelebt bekommt.
Und eben auch fürs spätere Leben. Also ich glaube, diese Auseinandersetzung, diese Konflikte, also innerhalb dieser Geschwisterbeziehung ist ja eine enorme Vorbereitung auf spätere Konflikte außerhalb der Familie fürs gesellschaftliche Leben, fürs berufliche Leben.
Absolut.
Und es prägt ja diese Beziehungserfahrung, prägt ja alle weiteren Beziehungserfahrungen auch wieder in der Partnerschaft, was das Kind dann später mal mit seinem oder ihrem Partner, mit ihrer Partnerin dann leben wird.
Ja, oder mit Mitschülern, mit Mitstudenten, mit Kollegen, mit also alle beziehungsvollen Geschichten später. Da können Kinder generell aus Konflikten lernen. Also ja, natürlich nicht nur aus Geschwisterkonflikten, aber generell auch zum Beispiel aus Konflikten in einer Betreuungssituation oder so. Aber aus Geschwisterkonflikten natürlich ganz besonders. Und da ist es eben wichtig zu sagen, innerhalb der Familie muss nicht immer Harmonie herrschen, sondern es ist in Ordnung, wenn meine Kinder sich nicht immer mögen. Das ist in Ordnung, dass sie Streit miteinander haben. Das sind individuelle Einzelpersonen mit unterschiedlichen Interessen. Und da finde ich es auch nochmal ganz wichtig zu sagen, da müssen wir aber auch nicht so tief eingehen, dass jedes Kind innerhalb einer Familie sich immer die Rolle dann später auch aussucht oder den Platz innerhalb der Familie, der ja noch frei ist sozusagen, worum es nicht kämpfen muss. Natürlich kommt jedes Kind mit einem eigenen Temperament und kompetent und mit einem eigenen Charakter und Persönlichkeit auf die Welt. Das ist überhaupt keine Frage. Und dennoch ist es so, dass sich ein Platz, der schon belegt ist durch ein sehr extrovertiertes, lautes, willensstarkes, temperamentvolles Kind schon besetzt ist, würde das zweite Geschwisterkind diesen Platz nicht genauso exakt nochmal einnehmen, diesen Platz oder diese Rolle. Vielleicht höchstens, wenn das Kind mal getrennt ist sozusagen von dem Geschwisterkind. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also, dass die dann innerhalb der, die Mama macht mal alleine was mit der Schwester und der Bruder macht was mit dem Papa. Und da würde die Schwester vielleicht dann auch mal so auf den Tisch hauen sozusagen und vielleicht auch in die Nachahmung und in die Imitation ihres sehr gefühlsstarken großen Bruders oder so gehen. Das ist keine Frage. Aber so im gesamten Familienkonstrukt, wenn man den Alltag so lebt oder wenn man gemeinsam in den Urlaub fährt oder so, da hat schon jeder so seinen Platz sozusagen. Mhm. Und das finde ich wiederum, wo du eben auch gesagt hast, dass das auch wichtig ist für später. Das ist ja auch wichtig für später, sich in ein Kollegium seinen Platz zu finden oder in der Gruppe im Kindergarten oder überhaupt in der Clique später, in der Peer Group, zu wissen, was sind meine Interessen, meine Stärken, meine Schwächen und diesen Platz kann ich dann sicher für mich einnehmen sozusagen. Gleichzeitig bedeutet das nicht, dass das Kind dazu gedrängt ist, bestimmte Verhalten nicht zu äußern, ne? Sondern es wird immer auch Möglichkeiten geben, sich auch mal ähnlich des Geschwisterkindes oder des Kollegens oder der Freundin zu verhalten. Aber es ist schon so, dass Kinder das, was das ist auch wieder evolutionär, also das, was innerhalb der Familie schon besetzt ist, was nicht mehr gebraucht wird sozusagen, damit die Familie überleben kann, wenn man so will. Jeder trägt ja seinen Beitrag dazu bei, dass die Familie gut funktioniert. Das würde ja evolutionär gesehen nicht doppelt besetzt werden.
Es macht einfach keinen Sinn.
Ja, genau.
Es ist einfach sinniger, wenn man vielfach aufgestellt ist. Ja. Und es ist ja auch eine Frage der Unterschiede und Gemeinsamkeiten unter Geschwistern. Denn, kennst du diesen Konflikt, diese Konfliktsituation vielleicht auch aus der Tagespflege heraus, dass um ein Spielzeug gestritten wird, was auch jetzt in der Kindertagespflege ja niemandem von beiden vielleicht in dem Fall dann gehört. Also es ist einfach ein Spielzeug, das für alle bereitsteht. Und dann wird zum Beispiel um die gleiche Puppe gestritten und jeder zieht an einem Arm und möchte die haben. Und erstmal wirkt es auf uns die Situation trennend, weil jeder möchte die Puppe für sich haben. Aber die Gemeinsamkeit darin zu sehen, dass beide diese Puppe total gerne mögen.
Ja.
Weißt du, das kann auch wieder eine Brücke bauen für beide Kinder, wo sie sich anerkennen gegenseitig. Boah, wir finden eigentlich das Gleiche richtig toll. Ja. Weißt du, das kann manchmal den Blick komplett umdrehen, wo man eigentlich das Gefühl hat, es geht so in unterschiedliche Richtungen. Und eigentlich geht es doch ums Gleiche.
Ja,
also es geht dann wieder um die Gemeinsamkeit.
Und das kann man zum Beispiel auch total gut begleiten, dass man sagt, ach komm, dann spielen wir zu dritt die Puppe an- und ausziehen oder so. Ne? Komm, ich begleite euch. Und das mögen Kinder ja auch total, wenn Erwachsene dann auch so ein bisschen einsteigen. Also es ist auch eine gute Lösungsstrategie zu sagen, ich spiele dann einfach einen Moment mit, wenn es ständig Konflikte gibt. Ne? Das ist auch ganz oft dass Geschwister oder auch Tageskinder oder wie auch immer sich dann total wertgeschätzt und gesehen fühlen und da richtig nochmal auch ja so eine Ressource drin sehen, dass wenn Kinder das gleiche Interesse zeigen sozusagen und dann kommt aber jemand zu Hilfe und dann bleibt er sogar noch ein bisschen bei uns und wir haben eine schöne gemeinsame Zeit. Also was nicht bedeuten soll, dass Kinder dann lernen, ich muss mich nur streiten, dann kommt Mama, sondern dass man da einfach was Positives draus macht sozusagen, ne? Ja.
Ja, und dass es dann plötzlich darum geht, dass eine Gruppe sich um diese Puppe dann kümmern kann. Das ist sozusagen eine weitere Möglichkeit ist, die dann in dem Moment kümmere ich mich oder kümmerst du dich, gar nicht gesehen wird. Und auf einmal öffnet sich ein Raum für ganz viele andere Möglichkeiten noch.
Ja, genau.
Ohne, dass der Erwachsene konkret die Lösung parat hat, natürlich.
Ja.
Aber sich einbringt und das ist doch schön.
Ja.
Und jetzt wollte ich aber noch sagen, diese Strategien, dass man dann ins Zimmer reinkommt, wenn dieser Streit praktisch am Eskalieren ist, dann haben wir ganz viel jetzt gesagt, was man sagen könnte, wie man begleiten könnte. Aber oft ist es ja auch wirklich so, dass es schon eskaliert ist. Also, dass man am Tonfall schon hört, es hat gerumst und dann schreit richtig einer schrill oder man hört Aua oder der zwickt mich oder Mama Hilfe. Also, man hört, das ist schon eskaliert sozusagen. Dass man dann auf dem Weg ins Kinderzimmer oder auf dem Weg nach oben vielleicht sich nochmal kurz erinnert. Also erstens, es geht jetzt um Deeskalation. Es geht jetzt nicht darum, die Situation zu erklären und zu sagen, wie fühlst du dich und wie fühlt der andere sich oder was hat der wohl gemeint, sondern dass man wirklich erstmal deeskaliert und guckt, wie kann man da diese Nervensysteme runterfahren und das emotionale Gehirn praktisch dem, der jetzt ja praktisch das Notfallprogramm fährt und wahrscheinlich bei beiden das Notfallprogramm fährt, dass man da wirklich auch hinkommen kann zu sagen, es geht jetzt nicht um eine Gefahr, du bist wieder sicher. Und aus diesem sicheren Hafen heraus dann wiederum die Besprechung macht und die Auseinandersetzung verbal das benennt und so weiter. Weißt du, was ich meine? Dass man wirklich beachtet, dass dieses emotionale Gehirn dann schon aktiv ist und dann helfen, dann ist ja wirklich auch der kognitive Bereich, der Frontallappen ist dann nicht zugänglich. Du kannst dann, auch wenn das Kind eigentlich in einem Alter wäre, wo es verstehen kann und wo es sich auch in andere einfühlen kann, es ist in dieser Akutsituation nicht dafür bereit. Und es versteht sogar diese Wörter überhaupt nicht. Es versteht den Inhalt deines Gesagten in dem Moment nicht, in dem Moment, wo es gerade in Not ist und eben schreit und weint und um sich schlägt und also ja einen richtigen Gefühlsausbruch hat.
Ja.
Und da geht es erstmal darum, Signale zu senden. Keine Wörter, sondern Körpersprache in dem Fall. Also wirklich zu sagen, hey, du bist hier sicher, du bist angenommen und gesehen, ich sehe dich und ich, von mir als Mama geht jetzt nicht noch zusätzlich eine Gefahr aus, weil häufig kommen wir dann schon wie, oder erlebe ich das im Erzählten, dass man eben selber sich schon auf dem Weg dorthin in die gleiche Stimmung einschwingt und im gleichen Tonfall antwortet. Wenn schon Geschrei ist, dann hat man das Gefühl, man muss mit dem gleichen Druck und mit dem gleichen Tonfall auch antworten, damit man überhaupt gehört wird. Das Problem ist nur, dadurch, dass man spricht, wird man gar nicht gehört. Also man muss das Signal umstellen auf nonverbal und dann mit der Körpersprache kommunizieren. Und da ist ja auch wirklich, wir haben ja gesagt, unser Podcast ist wirklich, geht darum, wie wir auf Augenhöhe begleiten können. Und ich glaube, in keiner besseren Situation könnte man das so gut transportieren wie in so einer deeskalierenden Situation, dass man wirklich auch auf Augenhöhe geht oder unter Augenhöhe geht, einfach nur, um zu signalisieren, von mir geht nicht noch zusätzlich eine Gefahr aus und ich bin keine Bedrohung für dich.
Genau,
und
sondern in dem Moment, hier, um zu helfen. Ne?
Genau, und in dem Moment fühlt sich das Kind aber wirklich bedroht und es ist nicht in der Situation, dass es Zugriff auf den Verstand hat.
Genau.
Und dass man da wirklich mit einer ruhigen Stimme spricht und auch in dem Moment, wo vielleicht schon eine Verletzung stattgefunden hat, weil man ja auch auf sein eigenes Mama-Nervensystem praktisch dann aufpassen muss, dass man wirklich vielleicht auch erstmal zu dem hingeht, der gerade weint. Und dass man den erstmal tröstet, ohne zu sagen, was hast du gemacht und es geht so nicht und dauernd streitet ihr nur, also die ganzen Vorwürfe hochkommen, sondern dass man sich mit dem Trösten beschäftigt, weil man dann ja automatisch sich selbst total beruhigen kann.
Ja.
Mhm. Genau. Genau. Und was ich damit meinte, ist nur, sich selber da im Blick zu haben, was gerade innerlich abgeht und manchmal, und da im Blick zu haben, will ich das Kind trösten, weil ich mich selber gerade beruhigen will. Also, weißt du, dass man darf ja die mütterlichen Absichten da auch nicht außen vor lassen. Ja. Wenn die Geschwister streiten, dann zerreißt sich ja sozusagen das Mama-Herz in zwei, weil man hat so viel Liebe für beide Kinder und dann fangen die automatisch also dann auch noch an, sich selber zu bekriegen sozusagen. Das ist ja wie wenn die eine Herzhälfte die andere Herzhälfte angeht sozusagen. Das ist innerlich ein
bisschen,
relativer Stressmoment, also ein großer Stressmoment.
Genau.
Und da kann man auch für sich einfach gucken, wenn man merkt, man tendiert dazu, sehr stark, man möchte, dass die Lautstärke runtergeht, man sagt vielleicht, psst, oder leise oder jetzt beruhigt euch mal, ob es nicht vielleicht sogar so ist, dass man sich selber gerade beruhigen möchte, weißt du?
Ja.
Dass man sich selbst die Einfühlung schenkt, was löst es gerade in mir aus? Und manchmal ist eben ein nicht übergestülptes Handeln mehr wert als ein zu schnelles Reagieren und voreiliges Handeln.
Ja, wir hoffen, dass du ganz viel aus dieser Folge für dich und dein Familienleben mitnehmen konntest, dass du es schaffst, deine Kinder innerhalb ihrer Geschwisterbeziehung beziehungsvoll begleiten zu können und dass Konflikte für dich nicht mehr so ein rotes Tuch sind, innerhalb der Geschwisterschaft oder dass ihr euch gemeinsam vielleicht auf das Ankommen eines Geschwisterchens gut vorbereitet fühlt und dass du auch weißt, dass Schwierigkeiten beim Ankommen des Geschwisterchens total in Ordnung und normal sind. Und lass uns super gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Dazu findest du unter anderem bei mir auf Instagram unter beziehungsweise begleiten einen Post, wo ich die neue Podcast-Folge immer ankündige. Und da würde ich mich total freuen, wenn du kommentierst, was dir an dieser Folge besonders gut gefallen hat oder was du dir noch gewünscht hättest. Und ansonsten findest du die Folge ja unter www.kinderleicht-podcast.de zum Anhören und auch mittlerweile zum Abonnieren. Dafür musst du einfach nur auf den Titel klicken und kannst dir den Podcast-Anbieter auswählen. Unter anderem geht das schon für iTunes. Und jetzt wünschen wir dir noch einen richtig tollen Tag und senden ganz liebe Grüße. Tschüss.
Tschüss.